Das Bild-News-Update.
Es ist Montag, der 22. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Monopoly Deutschland. Warum bei der Suche nach den eigenen vier Wänden derzeit fast jeder verliert. Proteste, Steuern, Baustopp, Punks. An diesen Orten wird Urlaub immer schwieriger. Tragödie in Sri Lanka. Rennwagen rast in Zuschauer. 7 Tote. Monopoly Deutschland. Warum bei der Suche nach den eigenen vier Wänden derzeit fast jeder verliert. Geh auf keinen Fall über los, wenn du Wohneigentum erwerben willst. Für immer mehr Kaufinteressenten oder Häuslebauer wird der Traum vom Wohneigentum zu einem Spiel mit ungewissem Ausgang. Schuld ist ein Monopoly-Parcours aus hohen Kreditzinsen, teuren oder fehlenden Handwerkern, einer Preisexplosion bei Baumaterialien und jetzt auch noch der EU-Hammer. Die überarbeitete europäische Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie ist beschlossene Sache. Ein komplizierter Begriff, der für viele potenzielle Immobilienkäufer zur unüberwindbaren finanziellen Herausforderung wird. Der Energieverbrauch von Wohngebäuden soll durch die neue EPBD bis 2030 im Schnitt um 16% und bis 2035 um 20-22% sinken. Dafür sollen die Häuser zur Energieeinsparung saniert werden. Dazu kommt, bis 2040 sollen in Gebäuden keine fossilen Brennstoffe mehr genutzt werden. Welche konkreten Auswirkungen die Vorgaben haben, kommt auch darauf an, wie Deutschland sie umsetzt. Für Hausbesitzer und solche, die es werden wollen, bedeutet die Sanierungspflicht im ungünstigsten Fall richtig tief in die Tasche greifen. Zum Kaufpreis kommen nicht nur die Zinsen und die Kaufnebenkosten. Der Eigentümerverband Haus und Grund rechnet in einer Studie damit, dass sich die durchschnittlichen Sanierungskosten für eine Wohneinheit auf mindestens 60.000 Euro belaufen werden. Heißt, der Kauf einer Immobilie wird für Otto-Normal-Interessenten immer unattraktiver. Je nachdem, wie Deutschland die EU-Richtlinie zur Energieeinsparung umsetzt, könnten teuer erworbene Immobilien schrittweise an Wert verlieren. Der Eigentümerverband Haus und Grund sieht es als sehr ambitioniert, dass 50% der Einsparungen durch Arbeiten an besonders schlecht isolierten Gebäuden erreicht werden sollen. Dies werde viele Eigentümer finanziell überfordern. Sollte die Bundesregierung Mindeststandards einführen, die alle Gebäude erfüllen müssen, droht aus Sicht des Verbands ein starker Wertverlust bei zahlreichen Immobilien. Die größten Hemmnisse, die Mieter von einem Immobilienkauf abhalten, sind laut der Studie finanzielle Hürden und eine mangelnde Förderung. Entlastungen, die angesichts dramatischer Wohnungsnot, ständig steigendem Bedarf aufgrund anhaltender Migration bitter nötig ist. Denn momentan gibt es im Monopoly Deutschland nur eine Ereigniskarte für alle. Zahlung wird fällig, geh direkt zur Kasse und nicht über los. Proteste, Steuern, Baustopp, Punks. An diesen Orten wird Urlaub immer schwieriger. Auf den Kanaren haben am Wochenende zehntausende Menschen gegen den Massentourismus protestiert. Respektiere meine Heimat stand auf ihren Plakaten oder der Tourismus erhöht meine Miete. Den Spaniern ist es auf ihren Inseln zu voll geworden, zu schmutzig, die Mieten sind gestiegen, die Häuser zu teuer. Sie fordern eine Umweltsteuer für Touristen, außerdem starke Einschränkungen für Ausländer beim Kauf von Häusern und Wohnungen. Auch in anderen Regionen und Städten wird der Urlaub schwieriger und teurer. Beispiele: Eintritt für Venedig. Als erste Stadt der Welt verlangt Venedig ab dem 25. April 5 Euro Eintritt von jedem Tagestouristen. Erstmal zum Test. Kinder bis 14 zahlen nichts. Die Lagunenstadt möchte damit den sogenannten Overtourism reduzieren. Amsterdam verbietet neue Hotels. Ein neues Hotel kann in Amsterdam ab jetzt nur noch gebaut werden, wenn ein anderes schließt, die Zahl der Schlafplätze nicht steigt und das neue Hotel besser wird. Erst vergangenes Jahr hatte der Amsterdamer Stadtrat Kreuzfahrtschiffe verboten. Weniger Reisebusse in Hallstatt. Auch der kleine Ort in Österreich hat ein Touristenproblem. Das Dorf und sein Alpenpanorama waren Vorlage für den Disney-Film Frozen und die südkoreanische Netflix-Serie Spring Waltz. Eine Kopie von Hallstatt steht in einem chinesischen Freizeitpark. Bis zu 10.000 Touristen kommen täglich. Der Alpenort hat deshalb den Reisebusverkehr eingeschränkt. Nur noch 35 Busse dürfen vor den Toren Hallstatts parken. Vorher waren es 90. Weitere Maßnahmen sollen folgen. Punks verbringen den Sommer auf Sylt. Die Punks wollen auch in diesem Sommer auf der Nordseeinsel Sylt verbringen. Zum dritten Mal. Sie freuen sich auf das traditionelle Stürmen des kostenpflichtigen Strandes und wollen das Rathaus Westerland in eine Kneipe verwandeln. Es liege eine Anmeldung zum Protestcamp vom 22. Juli bis 1. September vor, sagt ein Sprecher des Kreises. Tragödie in Sri Lanka. Rennwagen rast in Zuschauer. 7 Tote. Horrorunfall in Sri Lanka. Bei einem Unglück während eines Autorennens in dem asiatischen Land sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein 8-jähriges Kind. 21 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt, als ein Rennwagen bei einer Motorsportveranstaltung am Sonntag vom Kurs abkam und in eine Zuschauergruppe raste. 3 der Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand. 2 der Opfer erlagen ihren Verletzungen, nachdem sie in das örtliche Militärkrankenhaus gebracht worden sind. Ein Polizeisprecher sagte, dass sich unter den Verstorbenen unter anderem ein 8-jähriger Junge und 4 Streckenhelfer befinden. Laut Polizei krachte einer der Fahrer auf einem ungeschützten Streckenabschnitt der von der Armee betriebenen Rennstrecke in der Stadt Dia Talawa, rund 180 Kilometer östlich von Colombo, in die Menge. Das Rennen wurde sofort abgebrochen. Es war nicht sofort klar, was die Ursache für den Unfall war. Die Polizei hat eine Untersuchung veranlasst. Fotos zeigen die schrecklichen Folgen des Unglücks, während Krankenwagen auf die Strecke gefahren wurden, um den Opfern zu helfen. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie Streckenposten gelbe Flaggen schwenken, um andere Fahrer zu warnen, nachdem sich ein Auto auf der Strecke überschlagen hatte. Anschließend fährt ein Auto ungebremst in die Menge. Kurz vor dem Unglück hatte Armeechef Lianage den Eintritt zu der erstmals seit 5 Jahren stattfindenden Veranstaltung für kostenlos erklärt. Rund 150 Autos und 120 Motorräder waren für die Teilnahme an dem Tagesrennen angemeldet. Fahrer von Rennclubs aus ganz Sri Lanka und anderen Teilen Südasiens traten am Wochenende gegeneinander an. Das Rennevent in Dia Talawa namens Fox Hill Supercross fand schon zum 28. Mal statt. Lianage zufolge besuchten rund 100.000 Zuschauer das große Ereignis auf der Fox Hill Rennstrecke. Die Polizei sprach im Nachgang von rund 45.000 Zuschauern.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
44 Spiele hielt sie über alle Wettbewerbe hinweg. Jetzt war sie so kurz davor zu reißen, bis die Last-Minute-Könige von Bayer Leverkusen sie beim 1:1 in Dortmund doch wieder verlängern. 90. Minute und 7. Ecke wird's. Stanisic steigt am höchsten und köpft tatsächlich noch ein. So viel Wille, so viel Klasse. Der 14. Treffer dieser Saison in der Nachspielzeit, einfach meisterlich. Damit hat Europas längste Ungeschlagen-Serie aller Zeiten weiter Bestand. 2014er Weltmeister und DAZN-Experte Sami Khedira zu seiner Kollegin Laura von Torra: Mir fehlen die Worte. Oder um dich zu zitieren, völlig krank. Und weiter: 14 Tore in der Nachspielzeit. Ich habe das in der Form bei Man United Anfang der 2000er mal erlebt. Aber sowas? Ich kann es gar nicht beschreiben. Die haben so Bock, die Saison ohne Niederlage zu beenden. Und Last-Minute-Torschütze Stanisic über seinen Treffer: Unglaublich. Ich habe selbst nicht damit gerechnet. Als ich gesehen habe, dass der Ball drin war, war ich überwältigt, weil ich wusste, das war's jetzt. Wir verlieren doch nicht. Ist das schon Ampelzerfall oder schon Wahlkampf? Die FDP hat mit einem Grundsatzpapier zur Sozial- und Wirtschaftspolitik die beiden größeren Ampelpartner gegen sich aufgebracht. Die Liberalen wollen unter anderem Jobverweigerern die Leistungen sofort um 30% kürzen, die Sozialleistungen einfrieren, die Rente mit 63 abschaffen, die Förderung für Windkraft- und Solaranlagen komplett canceln. SPD-Chef Klingbeil sagte Bild: Es sei zwar richtig, dass wir etwas tun müssen, um die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze hier im Land zu sichern und neue zu schaffen. Aber wenn die FDP glaubt, dass es der Wirtschaft besser geht, wenn es Handwerkern, Krankenschwestern oder Erzieherinnen schlechter geht, dann irrt sie gewaltig. Wir lassen nicht zu, dass Politik auf dem Rücken derjenigen gemacht wird, die das Land am Laufen halten. Wer 45 Jahre lang in Krankenhäusern, Kitas oder auf dem Bau für unser Land schuftet, hat ein Recht auf eine abschlagsfreie Rente. Das bleibt. Genüsslich beobachtet die Union das Ampelgezerre. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte Bild: Das ist nichts anderes als eine Scheidungsurkunde für die Ampel. Ihr Papier will die FDP am Samstag auf dem Bundesparteitag beschließen. SPD-Fraktionschef Wiese versucht es daher noch mit demonstrativer Gelassenheit gegenüber den Ampelliberalen. Für uns zählt der Koalitionsvertrag und nicht irgendein Papier für einen Parteitag. Die schnellste Zeit war für Michael Schumacher das größte Ziel. Und er liebte Uhren. Jetzt werden die wertvollsten Stücke des Ex-Formel-1-Stars versteigert. Interessenten müssen aber tief in die Tasche greifen. Denn Schumis Sammlung wird auf einen Gesamtwert von rund 4 Millionen Dollar geschätzt. Das Prunkstück der Auktion ist eine einzigartige Vagabondage One aus Platin, die Schumachers ehemaliger Ferrari-Teamchef Jean Todt einst in Auftrag gegeben hatte. Sie zeigt als Symbole Schumis 7 Weltmeistertitel, sein Helmdesign und das Emblem des sich aufbäumenden Pferdes von Ferrari. Die Uhr trägt eine Gravur mit einer Widmung von Todt. Schumi bekam sie als Geschenk zu Weihnachten 2004. Christie's schätzt, dass das Unikat von bis zu 2 Millionen Euro erzielen könnte. Das Geld, das die Versteigerung erlöst, wird sicher in die Pflege von Michael Schumacher fließen. Er ist seit einem Skiunfall vor gut 10 Jahren auf medizinische Hilfe angewiesen. Stattfinden wird die Versteigerung am 13. Mai in Genf. Sie hat seit ihrer Geburt auf dem Familiengelände gelebt, gespielt, gearbeitet. Jetzt sitzt sie im gediegenen Chefbüro der Köln-Flockenwerke in Elmshorn. Friederich Driftmann ist Deutschlands neue Müsli-Queen, und zwar eine mit Ansage. Als Chefin in siebter Generation übernimmt sie das 1820 gegründete Familienunternehmen. Friederike Driftmann ist die zweitjüngste von vier Töchtern des 2016 verstorbenen Ex-Köln-Chefs Professor Hans-Heinrich Driftmann, dessen Frau Gesche aus der Köln-Dynastie stammte. Sie wohnte mit Oma und Opa Ernst Hermann Köln in einem Haus. Und schon ganz früh war ihr klar, das hier will ich weiterführen. Die Firma ist meine Bestimmung. Auch ein Wunsch ihres Vaters, der viel zu früh einem Krebsleiden erlag. An seinem Sterbebett sei ihr plötzlich bewusst geworden, dass es nicht nur um mich und meine persönlichen Pläne geht, sondern um das, was unsere Familie in all den Jahren aufgebaut hat. Und dass es um all die Menschen geht, die hier arbeiten, hat sie gesagt. Deshalb ist sie auch Mitautorin eines Buchs geworden mit dem beziehungsreichen Titel Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet. Friederike Driftmann hat Jura studiert, mit Doktortitel abgeschlossen. Sie hat bei Katjes gearbeitet, bei Iglo, in einer Unternehmensberatung. Bereits seit 2012 sitzt sie im Gesellschafterkreis des Unternehmens.